vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Ja, vielen Dank, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf und dass du da bist, dass du diesen Sonntag erwischt hast, wo ich hier vorne stehe und predige. Das freut mich. Du könntest mir noch schön das Wasser reichen, Steve. Im übertragenen Sinne natürlich auch, aber auch im praktischen. Ja, ich möchte noch ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst heute. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist in unserer Mitte, weil du das versprochen hast in deinem Wort. Und ich bete, Herr, für unsere Augen und Ohren unseres Herzens, dass du sie, auch meine, ganz vorne dran aufmachst, dass wir das, was wir hören von dir, dass es unser Herz berühren, dass es unser Herz befruchten, dass es unser Herz verändern darf. In Jesu Namen. Danke, dass dein Wort das ausrichtet, wozu du es sendest. Amen. Amen. Ja, ich möchte einsteigen in das Thema heute Morgen. Wir befinden uns aktuell in so einer Predigtreihe, nennt sich Summer of Love. Also beinhaltet alles, was so den Bereich mit Liebe, was mit Liebe zu tun hat, sowohl Sexualität, Beziehung, Mann, Frau, Gemeinschaft, Umgang miteinander, untereinander. Und ich bin so im Vorfeld meiner Predigt, als ich so Gott gefragt habe vor einigen Wochen oder längerer Zeit, bin ich erinnert worden an eine Predigt, die ich vor einiger Zeit hier mal gepredigt habe. Und bin ehrlich zu euch, habe dann gedacht, ja klar, also coole Predigt, Hammer. Aber ich kann ja nicht predigen, was ich schon mal gepredigt habe, das geht ja nicht. Jemand hat mal gesagt, du darfst nur frische Brote bringen, du darfst nicht irgendwas was bringen, was schon älter ist. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe es vorher auch jemandem erzählt, dass ich da angefangen habe, selber so eine Lüge zu glauben, so nach dem Motto, die Predigt, die du einmal gepredigt hast, die war zwar cool und die ist irgendwie nice und es ist Gottes Wort, aber das darfst du nicht nochmal bringen. So. Und ich habe immer wieder Gott gefragt und habe das so wieder ins Regal geschoben und habe so Gott gesagt, okay, Herr, was soll ich predigen? Und jedes Mal, wenn ich mich ausgerichtet habe, Gott zu suchen, kam das wieder auf mich zu, bis ich dann irgendwann kapituliert habe und gesagt habe, okay, Herr, wenn du das tatsächlich möchtest, dann möchte ich mich dem nicht versperren. Und von dem her möchte ich Auszüge von dem predigen. Das ist, glaube ich, mittlerweile 4 Jahre her oder so. Von dem her, wenn du in den letzten Jahren zu viel dazugestoßen bist, seit 2018 oder 2019, dann fühl dich herzlich willkommen. Du wirst auf jeden Fall eine neue Predigt hören, die du noch nicht kennst. Genau, also es geht ums Thema Gemeinschaft. Wie kann ich stark werden in und durch Gemeinschaft? Noch so einen kleinen Exkurs über das Thema Liebe, weil mich das tatsächlich auch persönlich beschäftigt in den letzten Wochen. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass ihm selber Gemeinschaft total wichtig gewesen ist. Nach seiner allerersten Predigt, die er gehalten hat, da hat er sofort Menschen in seine Nachfolge gerufen. Wir wissen das, wo er Petrus gerufen hat und gesagt hat, hey, lass deine Arbeit zurück, komm und folge du mir nach. Komm in diese Gemeinschaft, in die Beziehung zu mir. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Beziehung mit Gott auch ganz stark mit dem zusammenhängt, wie wir mit anderen Menschen, die auch Gott lieben, in Beziehung sind. Ein Theologe hat mal gesagt, wir pflegen nicht unsere Beziehung zu Gott, um dann gesunde Freundschaften zu pflegen und Teil von einer geistlichen Gemeinschaft zu sein, sondern wir pflegen unsere Beziehung zu Gott, indem wir gute, gesunde Freundschaften haben und Teil von einer geistlichen oder christlichen Gemeinschaft sind. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine, die Beziehung zu Gott, und das andere, die Beziehung zu Menschen, dass das sich gegenseitig befruchtet und wie so ein Raketenmotor ist. Das eine pusht das andere. Du kannst nicht super eng mit Gott sein und gefühlt mit keinem anderen Menschen in Beziehung sein, weil das komplett konträr zu dem ist, wie es Jesus selber vorgelebt hat. Es gibt sogar eine wissenschaftliche Studie von der Harvard University, die besagt, dass Beziehungen und Freundschaften absolut und essentiell wichtig sind. Und sie haben herausgefunden, dass Menschen, die alleine sind ohne Freunde, eine dreimalig höhere Wahrscheinlichkeit haben in ihrem Leben, dass sie früher sterben. Also von dem her wissenschaftlich allein schon belegt, Beziehung, der Mensch ist für Beziehung geschaffen. Für Beziehung zu Gott und für Beziehung mit anderen. Das heißt also, du lebst länger, wenn du gesunde Freundschaften hast. Runtergebrochen könnte man sagen, lieber du triffst dich mit Freunden und gehst mit denen zu McDonald's und isst mit denen Pommes, wie wenn du zu Hause hockst und irgendwie einen gesunden Salat isst oder so. Bisschen sehr provokativ. Also ich liebe Chips, für alle die auch Chips lieben. Ich fühle euch. Belinda, yes, I know your heart, you know mine. Man hat auch herausgefunden, dass jemand mit stärkeren Beziehungen viermal besser Krankheiten besiegen kann, als wenn du alleine durchs Leben gehst. Auch das ist wissenschaftlich belegt. Und tatsächlich, wenn du stirbst, ist das Einzige, was dich wirklich interessiert, nicht wie groß dein Bankkonto ist oder wie viele Supersportwagen in deiner Garage stehen, sondern tatsächlich echte Freunde und Familie, die bei dir ist und die hoffentlich nicht durch Streit irgendwie zerbrochen ist. Ja? Wenn du selber schon mal jemanden begleitet hast, der gestorben ist oder jemanden aus deinem liebsten Kreis verloren hast, dann weißt du, wovon ich spreche. In Markus 1, da lesen wir von der ersten Predigt von Jesus und seiner Aktion direkt nach dieser Predigt. Ich habe es vorher schon gesagt, er predigte und hat sich danach sofort in Beziehung zu anderen Menschen investiert. Kirche bedeutet nicht, dass man auch Beziehungen hat, sondern Kirche besteht eigentlich nur aus Beziehungen untereinander. Das ist Kirche. Kirche ist nicht dieses Gebäude oder ein Ort, an den du gehst oder irgendeine Geschichte oder eine Tradition. Kirche sind Beziehungen. Kirche ist Gemeinschaft. Und ich weiß, dass man hier in Süddeutschland, ist man sich dessen manchmal gar nicht so bewusst, weil man sagt irgendwie, ich gang in Kirch und damit meint man, man geht in das Gebäude und dann ist Kirch aus und dann geht man wieder heim und dann geht Spätzle mit Soße oder so. Aber das ist nicht das, was Jesus gemodelt hat, als er von der Gemeinde gesprochen hat. Da ging es nie um Gebäude, es ging immer um Menschen, die miteinander Jesus nachfolgen und die zusammen auf dem Weg sind. In Johannes 15, da sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Jesus sucht nach Menschen, die mit ihm Freundschaft leben wollen. Und Jesus sehnt sich nach Beziehung mit dir und mit mir. Das haben wir heute im Worship, im Lobpreis gespürt und gemerkt. Ich hoffe und wünsche dir, dass du Gott begegnet bist, dass du dich nach ihm ausgestreckt hast, dass du ihn berührt hast. Und Jesus und seine Jünger, seine Gang, die sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Die sind durch Höhen und Tiefen gegangen, die haben ihr Leben geteilt, haben Erfolge gefeiert, wo sich das Essen vermehrt hat, sind durch Täler durchgegangen, wo Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane. Und auch wenn wir die erste Kirche anschauen in der Apostelgeschichte, dann war der wichtigste Schlüssel von all dem, war die Beziehung und die Gruppen, die sich gebildet haben und wo was zusammengewachsen ist. Wir lesen da ganz oft in diesen ersten Kapiteln Wörter wie miteinander, gegenseitig, zusammen, einmütig, sie treffen sich in den Häusern, sie kommen zusammen in der Synagoge. Und diese Gruppe, diese Gemeinschaft, das war der Schlüssel für ihre gemeinsame Beziehung, die sie zu Gott hatte. Bill Johnson hat mal gesagt, kommt mir gerade der Gedanke, ein Move Gottes, eine Berührung Gottes, kann nur dann nachhaltig bleiben, wenn sie in den Rahmen von einer Gemeinschaft hineingebettet ist, die das tragen kann. Er hat es verglichen wie mit so einem Diamanten, der in so einen Ring eingefasst wird. Der Diamant an sich ist super, super wertvoll, aber er wird erst dann tragbar, wenn er tatsächlich in einen Ring eingefasst ist. Und das glaube ich, dass wir als Menschen dazu berufen sind, Gott zu beherbergen. Und das machen wir dann, wenn wir miteinander in Beziehung sind und wenn wir ihn selber tragen, indem wir uns gegenseitig berühren. Und das alles hört sich irgendwie super an, Freundschaft, Familie, Gemeinschaft. Aber auf der anderen Seite, und das glaube ich, weißt du und ich sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung, das Problem an uns Menschen sind wir Menschen. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon jemals einen Streit gehabt hast. Wenn du es noch nicht hattest, dann lebst du entweder als Einsiedler irgendwo oder du darfst gerne sofort für mich beten. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir das immer wieder merken, dass wir selber oft das Problem sind. Ein Pastor meinte mal, Kirche wäre so einfach, wenn es keine Menschen gäbe. Das wäre so leicht. Und das Problem an uns und mit uns ist, dass wir einfach nicht vollkommen sind. Ja? Wir sind noch nicht so, wie Jesus sich uns gedacht hat, als er uns geschaffen hat, als er dieses Bild von uns hatte, bevor wir gezeugt wurden, bevor wir auf diese Reise unseres Lebens gebracht wurden. Wir sind da noch nicht. Und es ist einerseits das Unschöne, dass wir beteiligt sind, aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig das Schöne, dass wir beteiligt sind, weil im Miteinanderlaufen wachsen wir zusammen. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem eigenen Leben kennst, wenn du einen richtig guten Freund hast oder vielleicht dein Partner, dein Ehemann, deine Ehefrau oder so. Tatsächlich ist es oft so, dass wenn du durch schwierige Zeiten hindurchgehst, durch die du gemeinsam durchgehst, dann bist du danach, wenn du da durchgegangen bist, du schaust auf was zurück und du fühlst dich eigentlich der Person näher, als du dich vorher gefühlt hast. Gibt es Leute von euch, die das schon mal erlebt haben? Egal, ob eine Freude oder Partnerschaft oder wo auch immer. Es gibt in der Gemeinschaft von Menschen immer wieder richtig, richtig tolle Momente. Gibt es wahrscheinlich viele, an die du dich gerade erinnerst in deinem eigenen Leben mit Freunden. Ich hatte erst vor kurzem so einen tollen Moment. Ich war mit meinen Brüdern, wir sind zu dritt, habe ich mich getroffen. Wir sind mittlerweile so ein bisschen in Baden-Württemberg verstreut und sehen uns auch nicht so oft, leider. Aber wir haben uns vor knapp 2 Wochen getroffen in der Schweiz am Fuße des Berges Sentis. Kennt ihn jemand von euch? War da jemand von euch? Also wenn du in einer guten Form bist, dann ist der Sentis für dich okay. Wenn du in einer Form dich befindest, wie ich es war oder bin, dann ist der Sentis grenzwertig. Aber wir haben uns getroffen und haben gesagt, hey, uns geht es um die Gemeinschaft als Brüder miteinander. Wir übernachten gemeinsam in so einem kleinen Busle, wir frühstücken zusammen, wir machen uns gemeinsam auf den Berg und der Weg ist das Ziel. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Ich glaube, meine 2 Brüder haben gedacht, okay, wenn wir mit dem laufen, dann dauert es wahrscheinlich doppelt so lang, bis wir da oben sind. Aber sie sind mit mir gelaufen, das rechne ich ihnen hoch an. Bergab war es dann anders, da war ich dann im unteren Drittel, haben sie dann mich dann irgendwann zurückgelassen im Sinne. Also nicht zurückgelassen, aber sie haben einfach angefangen, den Berg ab runter zu joggen und noch andere Wanderer zu überholen und haben sich dagegen so ein bisschen gebettelt. Für mich war es tatsächlich sehr, sehr herausfordernd. 1400 Höhenmeter hoch und wieder runter innerhalb von 7 Stunden oder 8 Stunden. Aber es war ein wunderschöner Tag von Gemeinschaft. Ja, das war einer dieser tollen Momente. Und dann gibt es Momente, auch an die ich zurückdenke mit meinen Brüdern. Ich habe sie mal genannt, an die Wandklatsch-Momente. Ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst. Ich hatte tatsächlich solche Momente. Ich erinnere mich an einen Streit in meiner Kindheit, wo wir uns geprügelt haben im Wohnwagen meiner Eltern auf Mallorca. Und ich war irgendwie so wütend und ich habe tatsächlich einen von ihnen genommen und mit den Füßen irgendwie so weggestoßen und der ist halt gegen die Wand geklatscht, buchstäblich, von diesem Wohnwagen. Aber ja, so ist es mit uns Menschen. Also, vielleicht nicht bei dir, sondern bei mir. Und Jesus sagt aber in seinem Wort interessanterweise, dass da, wo 2 oder 3 von uns Menschen, die so sind, wie wir eben sind, versammelt sind in seinem Namen, da ist er, kennt den Vers, in ihrer Mitte. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Wenn wir 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen, so wie heute Morgen, wir kommen zusammen wegen ihm, dann ist er präsent in unserer Mitte. Das ist heute Morgen der Fall, das ist vielleicht der Fall, wenn du dich in deiner Kleingruppe triffst, wenn du vielleicht mit irgendwelchen Freunden ins Freibad gehst heute Nachmittag und wenn du dann zusammenkommst und du bist nicht nur zusammen um deiner selbst willen, sondern du bist dir bewusst, dass Jesus da ist, dass du ihn einlädst, dann ist er präsent in deiner Mitte. Und das ist für mich eine der unglaublichsten Dinge, die ich mir überhaupt mit meinem Verstand vorstellen kann, dass der König aller Könige und der Gott des Himmels und der Erde plötzlich präsent wird in meiner Anwesenheit, wenn ich mich mit Menschen in seinem Namen treffe. Ich bin vor 3 Tagen abends mal nachts um, weiß nicht wann das war, 11, 12, in meinem Garten gelegen, habe so einen Liegestuhl da, wo ich die Lehne nach hinten gemacht habe und ich habe einfach die Sterne angeguckt. Ich saß da einfach 1 Stunde und habe da hochgestarrt und mir ist bewusst geworden, wie klein ich bin und wie groß er ist. Und obwohl er so groß ist, sind seine Augen permanent auf dich gerichtet. Und permanent sehnt er sich danach, präsent zu sein in deiner Mitte. Und so ist es, wenn wir zusammenkommen. Wir sind zusammen in seinem Namen, er ist präsent. Und vielleicht sind Leute mit dir und bei dir, wo du irgendwie sagst, boah, der ist irgendwie komisch, mit dem habe ich irgendwie Stress, dem seine Schuhfarbe nervt mich heute irgendwie, überhaupt, der ist immer so fröhlich. So viele Gründe, die es vielleicht gibt, warum du dem anderen nicht näher kommen willst. Ist übrigens, Kirche ist eigentlich der Rahmen, wo Menschen zusammen sind, die eigentlich normalerweise nie zusammen wären. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal darüber Gedanken gemacht hast. Wir sind nicht hier zusammen, weil wir alle das gleiche Essen lieben oder weil wir alle den gleichen Fußballverein toll finden oder weil wir alle irgendwie Mercedes fahren oder so. Ich finde es genial, wenn du Mercedes fährst, ich fahre keinen. Sondern wir sind zusammen, nicht weil wir die gleichen Interessen haben. Das Einzige, was uns tatsächlich wirklich vereint, ist, dass wir Jesus begegnet sind und dass wir ihm nachfolgen wollen. Und das ist das, was uns zusammenschweißt. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es das ist, dass da Potenzial ist, dass wir uns missverstehen oder dass irgendwelche Spannungen entstehen oder so. Und das ist eben das Problem von uns unperfekten Menschen, dass wir leicht enttäuscht sind oder irgendwie irritiert sind oder genervt sind oder verletzt sind und dann irgendwie bitter werden von Situationen, die passiert sind oder von Menschen, die uns enttäuscht haben. Und ganz oft passiert dann das, was eigentlich schade ist, wenn wir zusammenkommen in seinem Namen, dann merkt man so, hoppla, Jesus, ich gehe auf dich zu, aber der andere ist ja auch da. Ah, okay, nee, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück und so, weil irgendwie mit dem zusammen möchte ich gar nicht so gerne zusammen sein. Ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen von Hauskirchen oder Hauskreisen, in denen ich war, wo Menschen waren, mit denen ich tatsächlich nicht so gerne zusammen war. Und immer wieder habe ich gemerkt, wie Jesus mich herausfordert und sagt, hey, geht's dir hier um dich? Oder geht es dir hier um mich? Und er mich herausgefordert hat zu sagen, hey, geh auf mich und geh auf den anderen zu. Das Interessante ist bei Jesus selber, dass er uns eigentlich genau das vorgelebt hat. Er kennt es alles. Er kennt es, dass Menschen ihn enttäuscht haben. Er erkennt es, dass er alleine war. Er erkennt diese Gefühle von Konflikt, von Spannung, von Irritation. Aber er hat immer in den Momenten den Schritt auf die Leute zugegangen. Immer. Wo er abgelehnt wurde, ist er trotzdem auf Menschen zugegangen. Und das Interessante ist, dass wenn wir Streit beiseite lassen, Spannungen loslassen, wenn wir auf Jesus schauen und auf ihn zugehen und wir sagen, Jesus, ich brauche deine Liebe. Jesus, ich brauche deine Kraft. Jesus, ich brauche deine Geduld. Jesus, ich will dir begegnen. Du weißt es irgendwie, ich liebe dich. Aber ich bin so herausgefordert mit dem oder das, was die und die Person gesagt hat, das schmerzt mich. Aber ich will dich, ich suche dich, ich möchte bei dir sein. Dann bewegen wir uns tatsächlich buchstäblich auf Jesus zu. Das Kreuz in der Mitte, du gehst auf ihn zu. Und plötzlich, wenn der andere das auch tut, dann ist er auch da am Kreuz mit dir und mit mir. Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus sagt, dass er in der Mitte ist und dass wenn du tiefer gehen willst und tiefer leben willst, dann glaube ich, ist es ein Schlüssel, dass du in Spannungen, in Herausforderungen nicht weggehst, sondern dass du auf Gott zugehst und dich ihm nahst. Und ich glaube, dass gerade dann, wenn ich das mache, dann werde ich verändert. Dann passiert das, was wir vorher gehört haben, dass ich in diese Augen dieses auferstandenen Christus blicke. Und während ich ihn anschaue, werde ich verändert und ich fange an, seine Gestalt anzunehmen. Ich fange an, sein Wesen anzunehmen. Er darf an meinem Herzen arbeiten. Und es kann Veränderung passieren, es kann Vergebung passieren, es kann Heilung passieren. Das Ziel ist, dass du immer Jesus ähnlich wirst. Das ist sein Wunsch für dich und für mich. Und das geht nur, wenn du in Phasen, wo du durch ein Tal gehst, nicht wegrennst, sondern auf ihn zugehst. Das ist der Schlüssel zu 100%. Ich habe tatsächlich dieses Jahr zählen müssen, seit wie vielen Jahren ich verheiratet bin. Bisher ging mir das immer sehr, sehr locker von der Lippe, weil ich die Zahl immer so im Kopf hatte. Aber die letzten Jahre mit Kindern war mein Leben so intensiv, dass ich tatsächlich jetzt, während ich rede, auch nochmal nachrechne, weil ich will nichts Falsches sagen. 14 plus 3, 17. 17 Jahre. Diesen Sommer sind 17 Jahre, dass ich verheiratet bin. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich auf die letzten 17 Jahre meiner Ehe zurückschaue, zwischen meiner Frau und mir, dann war es immer wieder so, dass wir also überragende Phasen hatten, wo wir uns gigantisch verstanden haben und verstehen, aber auch Phasen haben, wo Spannungen da waren, wo Missverständnisse da waren, wo Streit hochgekommen ist, wo Verletzung da war, aber mit aufrichtigem Herzen ganz oft oder eigentlich immer, wenn wir gestritten haben oder Probleme hatten, aber wenn wir damit zu Jesus gegangen sind, miteinander oder jeder für sich, dann sind wir immer mit diesem Geist der Versöhnung aus dieser Begegnung mit ihm zurückgekommen. Jedes Mal. Und jedes Mal haben wir diese Gnade von ihm bekommen, dass wir uns wieder uns nähern konnten, dass wir uns entschuldigen konnten, dass der andere vergeben konnte, Vergebung annehmen konnte und dass nachher genau das passiert ist, dass du plötzlich gefühlt mit den Herzen stärker verbunden warst, als du davor warst, wo du das Gefühl hattest, du bist weiter weg voneinander. Wenn ich weglaufe und mich innerlich entferne, dann kommt immer irgendwas, was zwischen mich und meine Beziehung kommen will und man fängt an, sich voneinander zu entfernen. In den letzten Wochen hat mich das Thema Liebe ganz, ganz stark beschäftigt. Und immer wieder, wenn ich meine Bibel gelesen habe oder einfach mit Jesus zusammen war, bin ich genau an das erinnert worden. Immer wieder kam so das Thema Liebe und mir sind Bibelverse in den Kopf gekommen, wo es darum ging, was sagt Gott, was sagt Jesus über das, wie er uns sieht, wie er uns liebt und was wünscht er sich von dem, wie wir miteinander leben sollen. Und da möchte ich gerne ein bisschen hineingehen. Bevor wir ins Neue Testament schauen, gibt es einen Vers, den kennt vielleicht der eine oder andere von euch, der steht in Micha 6, Vers 8. Ich möchte zwei Übersetzungen vorlesen. Die eine Übersetzung, da heißt es in der neuen Luther-Übersetzung, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Die Elberfelder Bibel sagt, Gott hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Ich möchte ganz kurz eingehen auf diese drei Punkte, weil ich glaube tatsächlich, wenn du die befolgst, dann positionierst du dich in deinem Leben so, dass Gott automatisch mit dir läuft. Und wenn Gott mit dir ist, dann ist Segen mit dir, dann ist Frucht mit dir und dann ist Fülle mit dir. Dann ist Gelingen an deiner Seite. Als erstes steht dran, Gottes Wort halten oder Recht üben. Recht, das Wort Recht oder Gottes Wort wird hier im Hebräischen auch mit dem Wort Vorschriften oder Gebote übersetzt. Also es geht praktisch darum, die Ordnungen Gottes, sein Recht zu üben, also im Sinne von dich, das als Maßstab, als Richtschnur für dein Leben zu nehmen und daran dein Leben auszurichten und danach zu handeln. Und das zu üben oder das zu halten, da heißt das Wort im Hebräischen, du sollst es tun, du sollst es machen, du solltest halten und du sollst es einüben. Ich finde es interessant, dass das Wort einüben da steht, weil es bedeutet, es ist unmöglich, das von Anfang an hinzubekommen. Ganz ehrlich, es ist überhaupt unmöglich, das alles aus eigener Kraft zu schaffen. Du brauchst zu 100% den Heiligen Geist, dass er dir die Kraft gibt, sein Wort einzuhalten. Der zweite Punkt, da heißt es, Liebe zu üben oder Güte zu lieben. Und Güte ist so ein Wort, findet in der heutigen Gesellschaft, hat keiner mehr Ahnung, was Güte eigentlich tatsächlich ist. Deswegen habe ich es nachgeschlagen und ich fand es sehr interessant. Güte lieben oder Güte bedeutet, auf seine Mitmenschen gerichtete, milde, freundliche, von Wohlwollen und Nachsicht bestimmte Gesinnung. Das ist eigentlich Güte. Ja? Ein König war dann gütig, wenn sein Herz milde und von Wohlwollen für seine Untertanen geprägt war. Interessant finde ich das Wort Nachsicht. Also als Vater bin ich immer wieder herausgefordert, mit meinen Kindern gütig zu sein. Ja? Im Sinne von, wenn sie Dinge tun, mit Wohlwollen und mit Nachsicht zu reagieren, auch wenn sie vielleicht die Sache, die sie getan haben, schon zum 638. Mal getan haben. Und wenn das dir so geht wie mir, dann weißt du, da bist du dann irgendwann sehr herausgefordert, wenn du am Tag 822 hintereinander deinen Kindern sagst, sie sollen jetzt bitte ihre Zähne putzen gehen und sie tun es einfach nicht. Ja, und lauf mit der Zahnbürste durchs Haus und überall hast du die Spuren von der Zahncreme und so weiter. Also, bist tatsächlich für mich ein Lernfeld. Und du sollst Liebe üben. Also das heißt auch hier, das ist tatsächlich direkt so zu verstehen. Du sollst dich darin üben, du sollst darin wachsen, deinen Mitmenschen in Liebe zu begegnen. Und der dritte Punkt, du sollst demütig sein vor deinem Gott. Demütig haben wir heute schon gehört. Es geht nicht darum, dass du dich viel, viel kleiner machst, als du bist. Steve hat von einer falschen Demut gesprochen. Ja? Dass du eigentlich eine Rolle einnimmst, die Gott dir nie zugedacht hat. Dass du gering von dir denkst, dass du dich irgendwie gering schätzt. Eigentlich ist tatsächliche Demut, dass du zu 100% in dem läufst, was Gott für dich gedacht hat. Das ist wahre Demut. Dass du nicht kopierst, sondern dass du zu 100% authentisch du bist. Das ist das, woran Gott wohlgefallen hat. Das ist das, woran auch ich, wenn ich meine Kinder sehe, alle drei sind unterschiedlich. Und ich feiere es, wenn jede in ihrer Unterschiedlichkeit so ist, wie sie ist und nicht irgendwie die große Schwester kopiert, weil sie denkt, so soll man sein. Demütig heißt, du lebst, du bist belehrbar, dein Herz ist formbar und du lebst dein bestes Leben in deiner besten Version, die du für Gott leben kannst. Jesus sagt danach noch in Johannes 13, da haben wir vorher schon einen Teil gehört, wo er davon redet, dass wir seine Freunde sein sollen, wo er mit uns in Freundschaft leben möchte. Da heißt es auch, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das alleine schon ist ein krasses Statement. Ja? Liebt einander, Ausrufezeichen. Das ist nicht einfach nur eine Bitte, sondern das ist eine Aufforderung von Jesus an dich und an mich, dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen uns von seiner Liebe bestimmen lassen. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das bedeutet, mit dieser Liebe, wie Jesus seine Jünger, die Menschheit liebt, sollen wir einander lieben. Sprich, selbstlos uns hingeben, das Wohl des anderen im Blick haben. Und dann heißt es interessant, finde ich ultra interessant, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Eigentlich ist das Gefühl das evangelistische Tool Nummer eins. Weil wenn wir miteinander in der Liebe umgehen würden, wie Jesus uns geliebt hat, dann eigentlich müssten hier Sonntag für Sonntag Leute reinströmen. An deinem Arbeitsplatz müssten Leute sagen, sag mal Alter, was ist eigentlich bei dir anders? Irgendwie spüre ich bei dir, da ist irgendwas anders. Wenn ich mit dir rede, dann ist irgendwas in mir. Ich kann es nicht beschreiben, aber da wird was lebendig. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben aus meinem Leben oder unserem Leben. Aber davor das nochmal unterstreichen. An was erkennt es die Welt? Wir sagen, wir wollen eine Kirche sein, wo Wunder passieren, wo Gegenwart Gottes ist. Aber das ist nicht das, woran die Welt erkennt. Nicht an den Wundern, nicht an unserem Mut. Nicht an unserer Kraft, nicht an unserer Weisheit, nicht an unserer Kohle, nee, an der Liebe, die wir untereinander haben. Früher, als ich noch nicht hier im Raum Stuttgart gewohnt habe, sondern im Raum Ulm, da war ich auch in einer Kirche und war deutlich jünger als jetzt. Und wir haben uns immer wieder nach dem Gottesdienst zum Kicken getroffen. Und wir haben es gefeiert, uns da zum Fußballspielen zu treffen, waren meistens gemeinsam noch irgendwie Mittagessen und sind dann irgendwie auf den Sportplatz gefahren. Manche haben Beachvolleyball gespielt, manche haben Fußball gespielt. Und immer wieder haben wir auch einfach Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn mitgebracht und so, weil wir gesagt haben, hey, come on, wir spielen Fußball und so. Sport verbindet, sieht man auch jetzt an den Olympischen Spielen. Verbindet auch auf dem Sofa, wenn es Sportliebhaber sind, die gemeinsam Olympia gucken. Also wenn du Bock auf Olympia gehabt hättest in den letzten Wochen, ich hätte auch Bock gehabt, hätten wir uns gemeinsam aufs Sofa setzen können und auch da Gemeinschaft gehabt. Aber zurück zu dem Beispiel. Wir hatten einen dabei, das war ein Kumpel von einem Freund von mir. Beide waren angehende Polizisten. In Biberach ist eine große Polizeischule. Und sie haben dort ihre Ausbildung als Polizist gemacht. Und er hat immer wieder seinen Kumpel mitgebracht. Der war zwar nicht im Gottesdienst, aber der kam dann mittags zum Kicken dazu. Und wir waren da zusammen. Und das Erste, was wir gemacht haben als Jungs, oder da waren auch die Mädels dabei, war echt cool, war eine richtig große Truppe auch von Frauen, die mitgekickt haben. Anderes Thema, aber habe ich gefeiert, zu sehen, wie Mädels sich da reintrauen, mit uns Jungs zu kicken und wie die echt besser geworden sind von Woche zu Woche. Richtig stark. Aber auf jeden Fall, dieser Typ war einfach mit dabei, über Monate, über Jahre sogar, glaube ich. Und wir haben jedes Mal, bevor wir gekickt haben, haben wir wie so einen Kreis gemacht oder sind zusammengestanden und haben einfach gebetet. Haben unser Spiel gesegnet, haben einfach Gott eingeladen, dass er dazukommt, haben für Schutz gebetet vor Verletzungen, haben auch gebetet, dass wir irgendwie, wenn es Stress gibt, gut miteinander klarkommen oder so. Ihr wisst es ja, Fußball ist sehr emotional, muss man nur den Fernseher einschalten und dann sieht man schon, was passiert. Und die Kinder, die es dann imitieren im Sportunterricht, sehe ich wöchentlich, tatsächlich spannend. Nee, und wir haben einfach Gott eingeladen und dann haben wir gekickt und irgendwie war das für diesen Typen so attraktiv, mit uns gemeinsam auf dem Sportplatz zu stehen. Nicht, weil wir die geilsten Kicker waren, sondern weil da irgendein Spirit in unserer Gemeinschaft war, was ihn echt getoucht hat. Und das Interessante war dann, wir sind dann manchmal abends auch zum Grillen irgendwie zu einem nach Hause gegangen und so. Und jeder hat einfach was mitgebracht. Wir haben geteilt, wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht. Und irgendwie sagt er so, hey Leute, irgendwas ist bei euch anders. Und dann haben wir ihm erzählt, was bei uns tatsächlich anders ist. Long story short, der Typ ist irgendwann zu uns in die Jugendgruppe gekommen, hat sich irgendwann für Jesus entschieden, hat sein Leben Jesus gegeben. Ich glaube tatsächlich, weil er erkannt hat, was wir für eine Liebe untereinander hatten, im Umgang miteinander. Wir haben uns auch mal angestresst, ja, wenn die Flanke schlecht kam und du das Gefühl hast, du kannst jetzt ein Tor erzielen wie Cristiano Ronaldo, wenn der Ball gekommen wäre. Aber nein, der Josef hat die Flanke vermasselt. Ja, dann schreist halt mal zur Seitenlinie raus oder so. Ja, oder irgendwie gab es mal Stress, meine Brüder haben auch mitgekickt, dann war es auch da mal immer wieder hitzig. Aber nachher guckt man sich in die Augen, man vergibt sich, man entschuldigt sich für irgendwelche Worte oder so. Und ich glaube tatsächlich, dass das spürbar ist, dass die Welt erkennt, an der Liebe, die wir untereinander haben. Und Jesus sagt dann auch, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Das heißt, du hast auch eine Chance, rauszugehen. Aber er ruft dich und sagt, nee, bleib drin, halt die Spannung aus. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Auch da lebt Jesus uns vor, wie das geht, wie du als Mensch in dieser perfekten Beziehung zum Vater sein darfst und du und ich, wir ihm nachahmen dürfen. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Wow. Heute haben wir es von Freude gehabt, dass wir glauben, dass Gott Freude schenken möchte. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann ist seine Freude erfüllt und eure Freude vollkommen ist, sagt er danach. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Jetzt ist natürlich die große Frage, die daraus entsteht, ja, was heißt es jetzt, in der Liebe zu bleiben? Wie sieht es praktisch aus, in der Liebe zu bleiben, in der Liebe Gottes zueinander? Und da gibt es dieses berühmte Kapitel im 1. Korintherbrief, wo ich gerne reingehen möchte und es uns einfach vorlesen möchte. Und du kannst gerne einfach mal dein Herz positionieren, weil ich glaube tatsächlich, dass der Geist Gottes uns da berühren will, weil das erdet einen relativ schnell, wenn man diese Verse hört, wo es um Liebe geht. Und da schreibt Paulus an die Korinther und sagt zu ihnen, wenn ich in den Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in den irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, was wir hier brutal feiern bei Fearless, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, nicht nur ein bisschen, sondern alle, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wir feiern den Heiligen Geist, wir feiern seine Gaben, wir feiern das, wenn er hier wirkt, wenn er uns prophetische Worte füreinander gibt, wenn Erkenntnis kommt, wenn die Kraftwirkungen da sind. Aber die Bottomline von dem, was Paulus sagt, wenn Liebe nicht das Fundament ist, vergiss es, hör auf. Du eigentlich verärgerst du Gott in dem, was du tust, weil ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke sind nicht schön für die Ohren. Ja, das ist wie wenn jemand nicht wirklich im Orchester mitspielen kann. Lass es. Dann geht's weiter. Und das, mich hat das brutal beschnitten irgendwo innerlich und mich echt hinterfragen müssen. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, und jetzt das ist das Ultimative, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Und das ist brutal. Das heißt, du kannst dein Leben für Jesus geben wollen und alles auf den Altar legen und sagen, Jesus, ich bin bereit, alles zu tun, und selbst wenn es mich mein Leben kostet. Und das alleine schon ist hart. Ich weiß nicht, ob ich gerade das sagen könnte. Und trotzdem sagt Paulus, wenn Liebe nicht deine Basis ist, sondern du das aus irgendwelchen anderen Motiven tun willst, vergiss es. Null. Und dann geht es weiter in diese Steigerung, ja, in diese Beschreibung dieser Liebe Gottes. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Nein, sie sucht auch nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber da, wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Und allem hält sie stand. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Zeilen hörst, aber ganz ehrlich, ich finde mich hier immer wieder, bei einzelnen Stellen sogar öfters, hintereinander, so, ich lese es heute. Ah, okay, krass. Sucht nicht den eigenen Vorteil. Oh, ich wollte meinen Vorteil suchen. Vielleicht 3 Monate später liest du wieder und denkst so, uff, ja, wieder. Ja. Ist geduldig. Oh Mann, ich war so ungeduldig. Ja. Krass, eigentlich ist dieses Kapitel ein Kapitel, das dich entweder komplett frustriert, weil du mit einer menschlichen Messlatte da rangehst und sagst, ich werde da immer scheitern, ich habe nie eine Chance, ich bin komplett, vergiss es, ist unmöglich. Und ja, du hast absolut recht. Oder du sagst, du kommst mit einem Herz vor Gott und sagst, Jesus, du bist mein größtes Vorbild, du bist die ultimative Inspiration. So zu leben wie du, hat die Welt transformiert. Und du hast deine Göttlichkeit verlassen. Du hast als Mensch in einer vollkommenen Beziehung zum Vater gelebt und mir vorgelebt, was es bedeutet, die Welt und meine Mitmenschen mit deinen Augen zu sehen und mich von der Liebe des Vaters füllen zu lassen. Und Jesus, das möchte ich. Ich kann es nicht. Ich lege mein Leben nieder, jeden Tag wieder, und ich lade dich ein, dass du durch mich lebst. Und da, wo ich es nicht kann, da bete ich um Vergebung und da bitte ich dich, verändere mein Herz Stück für Stück, sodass am Ende Menschen Jesus in mir sehen, wenn sie mir in die Augen sehen. Und das ist mein Gebet. Dieses Mission Statement, das geht nur im und durch den Heiligen Geist. Aber was wäre, wenn wir so leben würden? Was wäre, wenn ich meinen Nachbar so begegne, wie es hier steht? Was wäre, wenn ich an der Aldi-Kasse, wenn ich irgendwie in Eile bin, nicht ungehalten reagiere, weil die Dame vor mir gefühlt den Einkaufswagen des Monats aufpackt? Ja? Und ich irgendwie schon hier irgendwie möglichst zeige, dass ich gerade genervt bin und ungeduldig bin und irgendwie, oder vielleicht auch irgendwie noch lauter, macht, dass der Kassierer auch ja jetzt die Kasse 2 aufmacht oder so. Das sind gute, kleine Beispiele aus unserem Alltag. Ja? Woher weißt du das? Ich war auch bei Aldi diese Woche. Tatsächlich, nee, bei mir war es Edeka, das mit der Kasse diese Woche. Ja. Lieben können wir nur durch die Liebe Gottes in uns. Es heißt in Römer 5, das ist ein cooles Kapitel, wo es darum geht, um Ausharren und dranbleiben und aushalten. Kannst du gerne mal lesen, Römer 5. Und da heißt es dann, am Ende dieser von Vers 1 bis 5, das Ausharren bringt Bewährung, die Bewährung bringt Hoffnung, aber die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn, und jetzt kommt der Grund, warum. Da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das bedeutet, du eigentlich, wenn du mit dem Heiligen Geist partnerst, bist du fähig, so zu lieben wie Gott, weil seine Liebe ist in dein Herz ausgegossen. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst und lässt du zu, dass diese Liebe durch dein Fleisch durchgehen kann und dich verändern kann? Und zum Abschluss vom Bereich Liebe möchte ich einen Vers in unsere Mitte stellen, der ein wichtigster Vers also für mich auch ist, für mein Leben. Da geht es um unser Herz. Und da heißt es in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich habe so, als ich mir das aufgeschrieben habe, bin ich mir nochmal bewusst geworden, das steht in den Sprüchen. Die Sprüche sind von Salomo geschrieben. Weißt du, wer Salomo war? Salomo kannst du nicht vergleichen mit Bill Gates. Bill Gates wäre ein Niemand im Vergleich zu Salomo. Salomo kannst du nicht vergleichen mit Olaf Scholz. Salomo kannst du nicht vergleichen mit anderen weltberühmten, bekannten Menschen. Egal, wen du nimmst. Nimm Martin Luther. Nimm irgendwelche anderen großen Menschen. Wie heißt er nochmal? Nelson Mandela. Es gibt so ganz viele berühmte Persönlichkeiten, die hier auf unserer Erde sehr großes Ansehen genießen, zu denen aufgeschaut wird, dass sie eine wahre Inspiration sind. Mahatma Gandhi und wie sie alle heißen. Ich weiß nicht, von welchen Menschen deine Arbeitskollegen erzählen, wer sie inspiriert. Cristiano Ronaldo oder was weiß ich. Oder Elon Musk. Das sind alles Niemande im Vergleich zu Salomo. Salomo ist und war der weiseste und reichste Mann, der jemals auf dieser Erde lebte. Und diese Person, na klar, ist nicht Jesus, aber diese Person sagt, mehr als alles, was man sonst bewahren kann, und er hatte einiges, was er bewahren musste, behüte dein Herz. Und das spricht zu mir, dass ich sage, okay, wow, krass, darauf muss ich aufpassen. Und dein Herz, das ist deine Emotionen, deine Wünsche, das, was dich innerlich ausmacht, wofür du schlägst, wofür du brennst. Und ich mache das tatsächlich immer wieder. Wenn ich mein Herz prüfe, mache ich das meistens, ich gehe auf einen Spaziergang. Ich gehe spazieren, da bin ich allein, da kann ich über mein Leben nachdenken. Und dort frage ich mich, wie sieht mein Herz aus? Und dann finde ich raus, wo steht mein Herz? Manchmal finde ich schnell raus, manchmal dauert es. Und ich möchte zum Ende noch eine Sache in unsere Mitte stellen. Und das habe ich damals auch gepredigt, vor 3-4 Jahren. Da geht es nämlich darum, was passiert, wenn du dein Herz nicht bewahrst. Dann kommt jemand anderes und er versucht, dein Herz zu cashen. Er versucht, dich zu cashen. Da heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8, und danach komme ich zum Ende. Seid besonnen und seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, er streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Das ist ein Bild aus der Tierwelt, wo der Teufel als so eine zerstörerische Kraft dargestellt wird und dessen Ziel ist es, dass du nicht aufblühst, sondern dass du wegläufst aus Gemeinschaft und eben so bist, dass er dich erwischen kann. Und es ist seine Strategie, wie Löwen zu brüllen und zu schauen, wen er kriegen kann. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das möchte ich euch kurz zeigen. Andreas, du kannst mal das Bild von diesem brüllenden Löwe hinmachen, wenn es geht. Irgendwo weiter unten war das. Jawohl. Kennt ihr? So ungefähr sieht es aus, wenn der Teufel Ausschau hält und brüllt. Er will dich einschüchtern, er will dich verängstigen und dann sammelt er einen Rudel. Das ist das nächste Bild. Und er macht sich auf die Suche. Und er hält Ausschau nach Herden, also nach Tieren, die er fangen kann. Machen sich auf die Suche, nächstes Bild. Und dann wird eine Herde gesehen und dann legt er sich auf die Lauer. Und er fängt ganz genau an zu sondieren und zu beobachten, weil er weiß, es gibt vielleicht nicht viele Chancen. So machen das Löwen. Sie wissen, es gibt nicht viele Chancen, wie sie Beute machen können. Weil wenn eine Herde da ist, würde ein Löwe niemals in die Mitte von einer Herde reinrennen. Er weiß genau, wenn er das machen würde, das wäre sein Ende. Er würde Hufe abkriegen, es wäre gefährlich, er könnte selber sterben. Er würde niemals in die Mitte von einer Herde laufen, im übertragenen Sinne, mitten in eine Gemeinschaft, wo das Kreuz in der Mitte ist. Niemals. Was er macht, ist eine relativ teuflische Strategie. Er versucht, kranke Tiere, junge Tiere, verletzte Tiere von der Herde zu trennen. Das ist seine Strategie, so simpel und effektiv. Wenn ein krankes, schwaches, junges Tier von der Herde getrennt ist, können wir das nächste Bild nehmen, dann passiert genau das, dass er dieses Tier versucht zu isolieren. Aber selbst dann, wenn sie das Tier angreifen, können sie es nicht verschlingen. Aber wir haben ja gelesen, er versucht es zu verschlingen. Und er hat nur eine einzige Chance, dieses Tier zu schnappen, indem er es auf den Boden bekommt und dann an den Hals kommt und den Hals so lange zudrückt, bis das Tier erstickt. Und das ist ein Bild, das hier verwendet wird in der Bibel. Und ich glaube tatsächlich, dass der Heilige Geist uns dadurch was zeigen möchte. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Tendenz haben, als Menschen in großen und kleinen Herausforderungen oder Situationen, wo wir in einer Spannung stehen oder in einem Konflikt stehen oder in einer Enttäuschung stehen oder in einer Verletzung, was auch immer, wir haben eine Tendenz, dass wir uns zurückziehen aus Gemeinschaft oder aus einer Herausforderung. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, aber ich habe mich manchmal dabei ertappt, in Phasen, wo ich irgendwie platt war, wo ich kaputt war, wo ich müde war, wo das Leben anstrengend war, dass ich irgendwie gesagt habe, boah, ich habe jetzt irgendwie heute Abend nicht so Lust, in die Fearless Family zu gehen. Das ist irgendwie so anstrengend. Oder ich erinnere mich früher, öfters als Jugendlicher, dass ich gesagt habe, boah, irgendwie intensiver Samstag gehabt. Boah, jetzt morgen früh aufstehen und in den Gottesdienst gehen. Hey, echt jetzt? Ganz oft habe ich mich selber dabei ertappt, auch früher bei Jugendfreizeiten. Ich wollte eigentlich nicht hin. Und dann war ich dort, habe Gott getroffen und bin komplett verändert wieder nach Hause gegangen und sage mir, wie blöd war ich, wenn ich nicht hingegangen wäre. Ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist, ja, dass wir uns in solchen Momenten nicht zurückziehen aus Gemeinschaft. Und ich glaube, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen, ich glaube, geistlich gesehen bist du krank wie so ein kleines Tier oder so ein krankes Tier, wenn du die Kraft des Kreuzes nicht kennst. Wenn du Jesus nicht kennst, dann bist du geistlich krank und dann bist du leicht angreifbar. Seelisch bist du krank, wenn irgendeine Bitterkeit, Enttäuschung oder andere Dinge in deinem Leben sind. Und dann passiert dieser Teufelskreislauf. Menschen, die verletzt sind, verletzen wieder Menschen. Und das Problem mit verletzten Menschen ist, sie verletzen wieder Menschen. Und diese verletzten Menschen verletzen wieder Menschen. Und weil du dann verletzt worden bist, verletzt du wieder andere Menschen. Und es geht in so einen Teufelskreislauf. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Lösung, da rauszukommen, indem du dich isolierst, indem du dich abgrenzt und sagst, nee, ich will nicht. Aber dann passiert genau das. Dann ist es einfach für diesen brüllenden Löwen, dir die Lebensfreude zu rauben, die Freude an Gott zu rauben, den Geist, den Atem wegzunehmen, bis du in deinem Glauben körperlich, seelisch oder geistlich stirbst. Und es ist ein krasses Bild, das weiß ich, aber es wiederholt sich auch in der Bibel ständig und auch seit die Bibel geschrieben wurde, immer wieder, weil wir dieses Prinzip irgendwo nicht wirklich verstanden oder ernst genommen haben, weil wir lernen müssen, zum Kreuz zu kommen und auf Jesus zuzugehen und sagen, Jesus, bitte berühr du mich da. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Schlüssel ist. Und je mehr ich das mache und je mehr ich auf Jesus zugehe, desto ähnlicher werde ich ihm. Und desto mehr Freiheit kommt in mein Leben. Ich kann loslassen, ich werde geheilter, mein Herzschlag wird mit Gottes Herzschlag connected, kommt Heilung, Da kommt neue Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass andere Menschen Jesus selber kennenlernen. Und das Wahre und das Wichtige ist, ich bleibe connected. Ich bleibe im Schutz der Herde, der Gemeinschaft. Das gibt mir Sicherheit und Schutz. Und der letzte Vers, und damit lande ich, in Sacharja 9, da wird von diesem Schutz geredet. Da heißt es, kehrt zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Und ich glaube tatsächlich, dass mit dieser Festung ein Ort ist, wo Gemeinschaft stattfindet. Das ist wie eine Festung, wie eine Burg. Vielleicht können wir das nächste Bild reinmachen, wo diese große Mauer ist, Andreas. Diese intakte Mauer, wo diese alte mittelalterliche Stadt zu sehen ist. Wenn du die siehst, wenn nicht, dann ist kein Problem. Ich glaube, wir haben es gar nicht importiert. Alles gut. Ich glaube tatsächlich, dass Gemeinschaft hier, Gemeinschaft untereinander, wenn wir geistlich zusammen sind, dass das wie eine Festung ist, in der wir zusammenstehen. Wir sind ein Gebäude, wir sind lebendige Steine, wir sind miteinander verbunden und Jesus ist der Eckstein. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute sagst, ich möchte in Gemeinschaft sein, ich möchte an diesem Ort sein, wo Sicherheit ist, wo Hoffnung ist, wo ich Schutz habe, wo Kraft da ist, wo Versorgung da ist, wo ultimativ eigentlich das Kreuz in der Mitte steht und wo seine Gegenwart in der Mitte ist. Und vielleicht kannst du es so machen, dass du mit mir gemeinsam aufstehst und dass du, wenn du sagst, hey, da hat mich was angesprochen aus dieser Botschaft, sei es, wenn du den 1. Korinther, Kapitel 13, wenn du merkst, hey, wow, ja, da spricht der Heilige Geist mich an, oder du sagst, ja, ich merke, ich tendiere manchmal dazu, mich zurückzuziehen und nicht aufs Kreuz zuzugehen, leg doch einfach deine Hand auf dein Herz, dann möchte ich gerne für dich und für mich, für uns alle beten. Jesus, ich danke dir, dass du der ultimative Ort bist, wo Gemeinschaft und Verbundenheit stattfindet im Herz. Ich danke dir, Herr, dass du derjenige bist, der immer wieder auf der Suche ist und die Gemeinschaft zu dir und zu mir und zu uns allen sucht. Ich danke dir, dass du dir nicht zu schade warst, den Himmel zu verlassen und die Gemeinschaft mit uns zu suchen. Das alleine, Herr, das sprengt meinen Kopf, das sprengt mein Herz, wie jemand sowas tun kann, einfach nur, weil er von Liebe motiviert ist, die sucht, die sich aufmacht, die nicht passiv ist. Und ich möchte es beten, Jesus, für uns alle, Herr, dass wir Menschen sind, die dir nachfolgen, auch da drin. Dass wir sagen, du bist unser Vorbild, du bist der, der uns vorausgelaufen bist, du bist unser Meister und wir wollen dir folgen. Und ich bete das, Jesus, für mich zuallererst und für jeden Einzelnen von uns, die wir heute da sind, Herr, die wir Teil von Fearless sind, die ja auch einfach so hier zu Besuch sind, Jesus, und sagen, wir möchten dir nachfolgen, Jesus. Und wir möchten lernen von dir, diese Liebe, die du hast für unsere Mitmenschen, uns immer wieder neu damit füllen zu lassen, immer wieder neu diesen Blick uns geben zu lassen, den du hast für unser Gegenüber. Und uns motivieren zu lassen, Jesus, von deiner Liebe, miteinander zu laufen, miteinander zusammenzuhalten, uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig zu stärken, uns gegenseitig zu tragen, uns gegenseitig zu pushen, uns gegenseitig anzufeuern, in den Höhen und in den Tiefen miteinander zu laufen, so wie du, Jesus, mit uns läufst, durch die Höhen und durch die Tiefen. Wir danken dir, Herr, dass du das uns vorgelebt hast und dass in dir und durch deinen Heiligen Geist das möglich ist, Herr. Und mein Gebet ist, Herr, dass das, was wir gelesen haben, dass die Welt erkennt, dass wir deine Jünger sind, Herr, daran, wie wir miteinander umgehen. Und da bete ich, Herr, um eine übernatürliche Gnade und eine übernatürliche Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen und möchte den Gottesdienst an dieser Stelle beenden. Und darf dich gerne noch einladen, noch ein bisschen länger da zu sein, gemeinsam noch einen Kaffee zu trinken oder auch ein kaltes Wasser zu genießen. Wenn du noch gebeten möchtest, wir werden hier vorne gleich nochmal ein Ministry-Team haben, wo du einfach mit jemandem nochmal was festmachen kannst, wenn du noch ein Anliegen hast. Wenn du dir Gebet wünschst für Krankheit, wir beten gerne mit dir und für dich, dass ein Wunder passiert, dass Gott eingreift. Möchten gerne hören, was Gott über dich denkt. Einfach auch da ein prophetisches Wort weitergeben. Und euch allen anderen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Genießt das schöne Wetter. Lebt Gemeinschaft. Trefft euch. Seid im Austausch miteinander. Und fragt euch nicht gegenseitig nur, was ihr heute macht. Das eine erzählt, ich gehe irgendwie eine Fahrradtour machen. Oder der nächste erzählt, er geht paddeln oder so. Sondern geht ein bisschen tiefer. Seid aneinander dran. Und habt einen genialen Sonntag. Macht's gut. Gottes Segen. Bis nächste Woche. Ciao.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.